inzwischen schon seit 12 Jahren im Schloss Kraheim, 25 Minuten von hier entfernt Richtung Norden, Stadt Lauringen ist die Marktgemeinde, zu der wir politisch gehören. Ein christliches Tagungszentrum, wir haben 75 Seminare im Jahr, die wir veranstalten zu verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen aller Generationen. Und immer wieder mal bin ich auch in Gemeinden unterwegs und predige und freue mich über die Einladung. Freue mich, dass ich heute hier sein kann. Haltung bewahren, so habe ich es überschrieben. Ein tolles Thema. Und ich möchte vorher mal noch kurz auf einen Punkt eingehen, der uns irgendwie in den letzten Monaten viel beschäftigt hat. Es geht jetzt nicht um Israel und Palästina, das kann uns auch viel beschäftigen. Aber die Zeit, in der wir leben, finde ich, ist eine Zeit, die von Extremen geprägt ist. Wir reden ganz oft auch von der Generation Z, die nicht mehr arbeiten will, die nichts mehr sagen darf, weil alles, wo ich nichts mehr sagen darf, weil alles ein persönlicher Angriff und alles Diskriminierung ist. Auf beiden Seiten oft sehr emotionsgeladen und jeder sucht sich seine Wahrheit und die darf auch nicht angerührt werden. So ist, glaube ich, im Moment das Gefühl in unserer Welt. Und ich glaube, dass jede Medaille, da könnt ihr mir wahrscheinlich zustimmen, zwei Seiten hat. Ich habe neulich bei einer christlichen Organisation Yes, He Is, also Ja, er ist, ein paar Bilder gesehen, in denen sie schreiben, in keiner Generation gab es so eine starke Sehnsucht nach mehr und nach Echtsein. So das, was wir in dieser Generation sehen, auch sehen, ist ein Wunsch nach Wahrhaftigkeit, nach Echtsein. Es gibt immer weniger Interesse an Kirche, aber es gibt ein sehr starkes Interesse und eine sehr starke Offenheit für alles, was spirituell ist. Die Sehnsucht nach mehr ist tief drin in dieser Generation Z. Und deswegen sage ich, die andere Seite der Medaille ist, weil junge Menschen nichts mehr wissen von Jesus, sind sie vielleicht viel offener für Jesus. Den Vorteil sehe ich. Ich glaube auch, dass sich das Pendel irgendwann wieder in die andere Richtung schwingen wird. Viele Lebensüberzeugungen, viele Entwürfe hängen irgendwo im Raum und ich glaube, so langsam sickert durch, dass es gut ist, Werte zu haben, dass es gut ist, auf einem Fundament zu stehen. Und ich kann das einer jungen Generation nicht vorwerfen, dass sie das nicht haben, weil sie das erst vielleicht neu ergreifen müssen. Und vielleicht auch meine Generation, die ihnen das nicht weitergeben konnte. Aber ich sehe da viel Hoffnung. Und deswegen komme ich heute mit diesem Thema Haltung bewahren. Genau in dieser Zeit wollen wir uns diesem Thema mal widmen. Es ist weniger ein Fokus auf mein Tun, das, was ich mache, als mehr auf meine innere Haltung, meine Grundhaltung. Und ein Bild, was ich dazu habe, ist dieses. Auf einem Pferd sitzen. Wer von euch hat schon mal auf einem Pferd gesessen? Gut. Also da brauchen wir eine gewisse Grundhaltung, damit wir gut auf einem Pferd sitzen. Die Reitlehrer sagen dann am Anfang immer, du musst das Becken entspannen und dann sich so da reinsetzen, dass du kein Hohlkreuz bildest und so weiter. Und dann kennen wir alle diesen Spruch, man fällt auf der linken oder von der rechten Seite vom Pferd, wenn man es übertreibt. Also auf dem Pferd sitzen ist das eine und auch beim Reiten muss man eine gewisse Grundhaltung haben, mit dem Pferd mitgehen, damit genau das nicht passiert, damit ich angenehm sitzen bleiben kann. Und ich werde euch wahrscheinlich heute nichts Neues sagen, aber ein bisschen über ein paar Steinchen stolpern, die sich uns in den Weg legen, immer wieder mal. Und vielleicht etwas, was wir als Kirche, als Gemeinde Jesu wieder neu lernen können, vielleicht lernen müssen. Der Text, den ich rausgesucht habe, den kennt ihr auch alle, Epheser 4, Vers 15 bis 16. Und ich lese aus der Übersetzung das Buch von Roland Werner, ein Mann, ein Menschen, den ich sehr schätze. Und sein Anliegen in dieser Übersetzung war, dass er auch die Verbindung zwischen Altem und Neuen Testament schafft. Deswegen steht an jeder Stelle, wo im Griechischen Christus stehen würde oder bei Luther, schreibt er hier der Messias, weil auf den bezieht sich das Neue Testament. Lasst uns in Liebe die Wahrheit an die vorderste Stelle setzen und uns in allen Lebensbereichen weiterentwickeln, hin zu ihm, der das wahre Haupt ist, dem Messias. Von ihm her entsteht der gesamte Körper und wird zusammengefügt durch jedes einzelne Gelenk miteinander verbunden, das ihn dabei unterstützt und das in dem Maß jeder Einzelne die Kraftwirkung Gottes erfährt. Augenblick. Und das in dem Maß, wie jeder Einzelne die Kraftwirkung Gottes erfährt. Auf diese Weise bewirkt er das Wachstum seines Körpers und der baut sich selbst auf, wobei die Liebe alles zusammenhält. Wir kennen diese Stelle, ich weiß nicht, wie viele Predigten ihr schon darüber gehört habt, der Leib, die Glieder, das Haupt. Also das sind so die drei Themen, die in diesem Epheserteil vorkommen. Und ich möchte auf diese drei Ebenen mal eingehen und schauen, was, oh, kommt nochmal, was für diese drei Ebenen wesentlich ist. Was gehört zum Wesen dieser drei Ebenen? Unheimlich wichtig. Es geht nicht um die verschiedenen Punkte, sondern es geht um das Wesen, was darin zum Ausdruck kommt. Das Haupt, so beschreibt Paulus, ist der Leib und die Glieder. Und ihr merkt schon von der Hierarchie, Jesus das Haupt und dann der Leib als das Ganze, der Körper. Und dann gibt es die einzelnen Glieder, die den Leib ausmachen, die zusammengesetzt zu einem zum Leib werden. Die erste Ebene darin ist zum Haupt hinwachsen. Was heißt es, zum Haupt hinzuwachsen? Für mich, für uns, als die, die wir Jesus nachfolgen. Jesus lieben. In Liebe die Wahrheit an erste Stelle setzen und zu ihm hinwachsen. Das ist der Anfang dieser Verse, die Paulus dort sagt. In Liebe die Wahrheit an erste Stelle setzen und zu ihm hinwachsen. Und da steckt zunächst einmal drin, dass wir anerkennen, dass er das Haupt ist, dass er der Kopf ist, der alles lenkt. Es gibt so Situationen in unserem Leben, wo wir merken, jetzt habe ich gar keine Kontrolle mehr und ich weiß überhaupt gar nicht, was noch dran ist. Und da gibt es eine andere Stelle aus dem Epheserbrief, ziemlich am Anfang, wo Paulus den Prolog setzt und dann sagt er, er ist der Herr über alles, was im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist. Also um das mal zusammenzufassen, alles, was da ist, Jesus ist der Herr darüber. Und vielleicht erkenne ich das nicht immer in meinem Leben und vielleicht gibt es Situationen, auch wenn wir in die Welt hineingucken, wo wir denken, es sieht aber nicht so aus, als ob Jesus der Herr wäre. Und trotzdem glaube ich, dass er der Herr über alles ist. Und wir müssen uns einüben, mehr in diese Haltung, wenn uns Situationen begegnen, oder wir müssen nicht, ich lade uns ein, dass wir das tun, dass wir eine Haltung innerlich entwickeln und sagen, aber Jesus, du bist der Herr über alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich glaube, dass dir nichts darin entgleitet. Und das ist das Erste, was Paulus beschreibt, dass wir anerkennen, dass er das Haupt ist. Ich finde es bemerkenswert, dass sich das Wesen der Wahrheit in Jesus als Person ausdrückt. Wenn wir über die Wahrheit reden, dann ist Jesus wesentlich. In ihm sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit. Und deswegen können wir als Christen viel darüber reden, wer Jesus ist und so weiter, aber viel mehr drückt es sich doch aus in dem, was habe ich von ihm, von seiner Person in meinem Leben nicht nur erkannt, sondern wo bin ich mit ihm in die Tiefe gegangen? Oder wo tue ich es immer noch? Die Einladung Jesu ist, dass wir mit ihm in die Tiefe gehen. Da geht es um Begegnung. Das ist nichts, was vom Himmel fällt. Wachstum und Erkennen kommen im Prozess und Jesus sagt es selbst an mehreren Stellen. Wenn ihr in dem bleibt, was ich euch gesagt habe, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Es ist nicht ein Vers, der da steht und auf einmal, oh ja. Sondern, dass wir bleiben in den Worten, die Jesus gesagt hat, und auf dem Weg werden wir die Wahrheit erkennen. Auf dem Weg wird innerlich etwas sich in uns wandeln. Im Anschauen seines Bildes werden wir verändert in sein Bild. Das ist ein innerer Prozess, der stattfindet. Da kann ich wenig dran tun, außer dass ich mich immer wieder seinem Bild aussetze. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird Frucht bringen. Der Fokus ist nicht darauf, dass ich mich darum bemühe, Frucht zu bringen. Ich weiß, natürlich wollen wir uns ermutigen als Christen, dass wir ein Zeugnis für Jesus sind, aber der Fokus sollte nicht auf dem Tun liegen. Der Fokus sollte darauf liegen, dass wir in Jesus bleiben und er in uns, dass ich diesen Raum gestalte. Da ist eine Zeitkomponente drin. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr Frucht bringen. Zeit für Begegnung mit Jesus. Wir alle, glaube ich, kennen die Geschichte von Zachäus, dem Jesus begegnet. Ja? Der sitzt auf dem Baum und dann holt er ihn runter und dann sagt Jesus zu ihm, heute will ich in dein Haus einkehren. Und dann hat Jesus, ich gehe nochmal kurz zurück, dann hat Jesus eine Begegnung mit ihm, beziehungsweise Zachäus hat eine Begegnung mit Jesus. Und wir wissen, was am Ende rauskommt. Die Leute beschweren sich erstmal darüber, warum Zachäus, das ist kein guter Mann. Und Jesus ist egal, ob es ein guter Mann ist oder nicht, weil er möchte Zachäus begegnen. Und am Ende kommen sie raus und Zachäus sagt, die Hälfte meines Vermögens will ich abgeben und wem ich etwas schulde, dem will ich es vierfach zurückgeben. Und jetzt frage ich mich, was ist passiert in dieser Begegnung mit Jesus, dass das Herz von Zachäus so verändert wurde? Da ist eine Begeisterung auf einmal da gewesen. Da ist etwas, was Zachäus in Jesus erkannt hat, dass er gesagt hat, der Rest ist mir so egal. Ich wünsche uns, dass wir diese Begeisterung mit Jesus erleben. Dass wir, wenn wir in Beziehung mit ihm sind, wenn wir ihn suchen, dass er uns die Momente schenkt, dass wir begeistert davon sind, dass wir sagen, ja, das ist eigentlich wichtig. Aus der Begegnung mit Jesus kam eine Frucht. Natürlich hat es sich im Tun irgendwann geäußert. Zachäus hat etwas daraufhin getan, aber es kam aus seinem Herzen heraus. Kein Ich muss, sondern ein Ich bin so begeistert von Jesus, ich möchte. Und das ist wie die Pflege eines inneren Gartens, den wir zusammen mit Jesus gestalten. Jeder von uns hat seine Pflänzchen zu pflegen, jeder von uns hat seinen Boden zu beackern, ganz nach dem Motto, bleibt in mir und ich in euch. Ich lade euch ein, dass du mit mir durch diesen Garten gehst, sagt Jesus. Dass wir uns diesen Garten anschauen und miteinander pflanzen, ackern und ich werde wachsen lassen. Er ist das Haupt, er ist der, der in uns lebt und der uns liebt. Und eine Frage, die ich dabei anklingen lasse, will ich mich von Jesus lieben lassen? Im Anerkennen, dass er das Haupt ist, steckt auch die Anerkennung, dass er das Haupt mich lieben möchte. Nicht nur ich ihn, sondern er mich. Ich muss das nicht produzieren. Ich muss auch nicht machen, dass ich dann den anderen mehr liebe, sondern Jesus in mir. Wenn ich merke, dass es mir schwerfällt, den anderen zu lieben, dann brauche ich vielleicht auch mehr Begegnung mit Jesus in mir. Ja, Liebe ist eine Entscheidung. Ich bin ganz an dem Punkt auch, Liebe ist eine Entscheidung, aber das hat auch etwas mit meiner inneren Beziehung mit Jesus zu tun. Und wenn ich merke, es fällt mir schwer, dann brauche ich vielleicht noch mehr Begegnung mit Jesus. Ach ja, die anderen. Die haben wir fast vergessen. Die kann man schon mal vergessen, weil es ja schön ist, auch mit Jesus alleine zu sein. Aber an wen schreibt Paulus eigentlich diesen Brief an die Epheser? Er schreibt ihn ja nicht direkt an einzelne Personen. Die Briefe an die verschiedenen Gemeinden, die sich, nun war es in Ephesus wahrscheinlich so, dass es nur eine Gemeinde zu Beginn war. Aber wenn Paulus zum Beispiel an die Gemeinde in Rom schreibt oder den Brief an die Römer, dann ist das nicht eine einzige Ortsgemeinde, sondern es geht um die Gesamtmasse der Christen in Rom. Und er schreibt es auch an die Leute, an die Gemeinde in Ephesus, an die Kirche, nicht an die EFG Ephesus und auch nicht an das ICF in Ephesus. Er schreibt es an die Ekklesia, an den Leib Christi in Ephesus. Dazu zwei Worterklärungen. Kirche kommt von dem Wort Kyriaka. Weiß jemand, was das heißt? Dem Herrn gehörend. Also wann immer ihr das nächste Mal in eine Kirche geht, das heißt, dem Herrn gehörend, kommt von Kyriaka. Und dann haben wir die Ekklesia. Das ist die Gemeinde, an die Paulus seine Briefe schreibt, oder auch Petrus. Die Schar der Herausgerufenen. Ekklesia, die Herausgerufenen. Das ist also keine Zusammenstellung von Individuen, sondern wir dürfen neu lernen, uns auch als Kollektiv zu verstehen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Individualismus immer wichtiger ist. Und Menschen, obwohl wir so einen starken Individualismus in unserer Gesellschaft haben, ist die Sehnsucht nach Gemeinschaft so groß. Und ich glaube, auch da geht das Pendel wieder auf die andere Seite, dass Menschen merken, ja irgendwie, dieser totale Individualismus funktioniert nicht. Ich brauche Gemeinschaft und wir brauchen es, uns als Kollektiv mehr zu verstehen, gerade in Gemeinde. Also gemeint in diesem Wort sind nicht bestimmte Ortsgemeinden, aber im Grunde schreibt er seine Weisungen an die weltweite Schar der Herausgerufenen. Und deswegen dürfen wir das auch für uns ernst nehmen und wahrnehmen, was dort im Epheserbrief steht. Und das ist egal, ob ich in einer Kirchenbank sitze oder ob ich auf modernen Stühlen hier in der EFG sitze oder im ICF oder ob ich mich dienstags, mittwochs mit meinem Hauskreis treffe. In dieser Ekklesia sind wir auf einer Ebene unter dem Haupt, weil er, der Messias, das Haupt ist. Deshalb dürfen wir miteinander, deswegen dürfen wir aneinander lernen, hin zu ihm zu wachsen. Und ich glaube, wenn das geschieht, dann ist ein Unterschied zu merken. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel. Ich war ja auch mal jung und in unserer Jugendgruppe sind neue Leute dazugekommen. Die waren vorher noch nicht da, das waren zwei junge Damen und ein Herr, also wie alt waren wir, 15, 16. Und die sind dann wiedergekommen zur Jugendgruppe und dann immer wieder gekommen und immer wieder gekommen. Und irgendwann, die gehörten dann einfach dazu. Und irgendwann habe ich sie mal gefragt, warum seid ihr eigentlich immer wieder gekommen? Also wir hatten, Jugendgruppe hieß bei uns, wir haben Lobpreis miteinander gemacht, es gab einen Impuls. Und danach haben wir dann Spiele gespielt, sind vielleicht mal essen gegangen. McDonald's war in der Nähe, deswegen waren wir da häufig. Und dann haben die gesagt, ja, wir wussten das auch nicht so genau, aber da war so eine besondere Atmosphäre. Wir haben uns gleich wohl gefühlt. Und ich dachte, das ist komisch, weil das ist etwas, was du nicht machen kannst. Natürlich trägt es dazu bei, wenn ich jemanden begrüße, wenn er kommt, oder wenn ich das Gespräch mit jemandem suche. Aber die Dynamik einer Gruppe, und da sage ich, lebt vom Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist, wenn ich mich nach dem ausstrecke, wenn ich mein Herz darin gestalte, mit Jesus zusammen, dann glaube ich, dass durch den Heiligen Geist eine Atmosphäre entsteht, die ich bewusst nicht beeinflussen kann, sondern das passiert. Und ich glaube, dass Menschen das merken von außen. Anderes kurzes Zeugnis. Es gibt ein Projekt, das ich leite, das heißt Yad Biyad, Hand in Hand, Hebräisch. Wir wissen noch nicht, ob es nächstes Jahr stattfinden kann oder nicht, aber das Prinzip ist, dass wir 10 messianische Juden aus Israel und 10 arabische Christen aus Israel und den Palästinensergebieten nach Deutschland einladen für eine Woche, dann kommen 10 Deutsche dazu. Wir unterhalten uns in den ersten Tagen viel über das Thema Einheit des Leibes Christi, der eine neue Mensch in Christus, von dem Paulus redet. Und dann gehen wir raus in die Straßen und erzählen den Menschen davon, dass wir glauben, dass Frieden möglich ist in Christus. Nach einer dieser Wochen, die machen wir immer im Sommer, bin ich mit 2 Teilnehmerinnen dann, da waren wir in Salzburg, mit dem Zug nach München gefahren. Der war proppevoll, der Zug, und wir saßen auf so einem Viererplatz, wo man gegenüber voneinander sitzt. Wir waren zu dritt, das heißt, ein Platz war noch frei. Und da hat sich eine Frau hingesetzt, Ende 40 war die vielleicht, aus Estland. Und wir haben so ein bisschen Smalltalk gemacht und sie hat uns gefragt, was wir gemacht haben. Ich hab ihr das erklärt, was ich jetzt gerade eben erklärt habe. Und dann hat sie erklärt, dass sie mit ihrem Mann unterwegs sitzt, der sitzt da hinten auf der anderen Seite und so weiter. Das war's. Und dann habe ich, während der Zug gefahren ist, das haben wir in der Woche davor immer mal ausprobiert, dass wir einen Brief von Gott an eine unbekannte Person schreiben. Das heißt, wir haben uns Zeit genommen in der Stille und dann einfach aufgeschrieben, was wir meinten von Gott zu hören und haben es dann den Leuten in der Stadt verteilt. Eine Ermutigung, was auch immer. Das war auch eine gute Herausforderung für uns, dass wir ein bisschen menschenscheu abbauen. Also kam einer von uns auf die Idee, während der Zugfahrt ihr so einen Brief zu schreiben. Und dann sind wir kurz vorm Hauptbahnhof gewesen in München und dann dachte ich, okay, wir sollten ihr den Brief jetzt auch geben. Und dann, vielleicht kennt ihr das, dann kommt innerlich so, naja, vielleicht ist der gar nicht für sie. Oh, was sollen die Leute denken? Oh, was denkt ihr Mann, wenn der das sieht, dass ein junger anderer Mann ihren Brief rüberschiebt und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Hürden, die man erstmal nehmen muss. Und dann habe ich aber gedacht, okay, habe den Zettel auf den Tisch gelegt und ihr rübergeschoben, habe gesagt, ich glaube, Gott möchte dir was sagen. Und sie hat den Brief aufgemacht, sie hat ihn nicht mal gelesen und ist in Tränen ausgebrochen. Und ich habe, also die andere Teilnehmerin hat schnell Taschentücher rausgeholt und so weiter. Wir waren ein bisschen überfordert mit der Situation, die wir selbst herbeigeführt haben. Und dann fragten wir sie, ob alles okay ist. Und dann sagte sie, vor 20 Jahren hat sie mal Au-pair in England gemacht. Und da hatte sie Kontakt zu einer christlichen Jugendgruppe. Und da hat sie sich immer so wohl gefühlt und so eine besondere Atmosphäre gemerkt. Und als sie mit uns im Zug saß und wir erzählt haben von dem, was wir machen, hat sie diese Atmosphäre wieder gemerkt und das hat sie so berührt. Wir haben die danach nie wieder gesehen, die Frau. Aber Beispiel dafür, für die Ekklesia, für das Wirken des Heiligen Geistes, das kannst du nicht machen. Das macht er. Wenn wir unterwegs sind mit ihm, schafft der Heilige Geist eine Atmosphäre. Das Haupt, der Leib, das Kollektiv, ich werbe darum, dass wir uns wieder mehr als Christen, als Kollektiv auch verstehen. Und damit meine ich uns als Gemeinde, damit meine ich uns als Gemeinden, die Teil des Leibes sind und auch weltweit. Und dann redet Paulus von den Gliedern oder Roland Werner hat es ausgedrückt mit den Gelenken, die das Ganze verbinden, die den Leib ausmachen. Ich und du, wir als Individuen, wir sind die Glieder. Da geht es um das Wesentliche an mir. Ich nehme mal einen kleinen herausfordernden Satz dazu. Gott ist für mich, bin ich das auch. Je nachdem, wie wir gestrickt sind, kann uns die christliche Lehre und die Verse, die wir lesen im Neuen Testament oder auch im Alten, manchmal ein bisschen unterbuttern. Wenn Jesus sagt, verleugne dich selbst, oder wenn jemand sagt, lebe ganz für Jesus, dann wird das manchmal ein bisschen fehlinterpretiert in Richtung, vernachlässige dich selbst. Und dann wird es zur christlichen Selbstaufgabe. Ich kann nur noch dienen. Das ist das eine. Ich kann nur noch dienen. Ich sage mal, die andere Seite der Medaille ist auch, ich kann kein Lob annehmen, weil Gott allein die ganze Ehre gebührt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt oder vielleicht seid ihr auch so jemand. Wenn dann jemand sagt, danke, boah, das hast du echt toll gemacht und du hast da echt eine Gabe, dann kommt manchmal als Antwort, Gott sei alle Ehre. Er ist es ja, der es macht. Ja, das ist er auch. Aber vielleicht habe ich auch ein Problem damit, Lob anzunehmen und mich davon beschenken zu lassen, dass mir jemand gerade etwas Schönes und eine Ermutigung geben möchte. Am Ende kommt alles von Gott. Aber Gott findet es auch schön, wenn ich mich freue darüber, über die Gaben, die er mir gegeben hat. Und das darf ich auch. Ich zum Beispiel gehöre zu denen, ich muss lernen, Lob anzunehmen, weil mir das unangenehm ist. Dabei ist es doch schön, wenn Menschen mir das äußern. Das Ding ist, bei diesem Punkt, Gott will mich nicht verdrängen. Gott will ja nicht, wenn er in mein Leben kommt, dass ich nicht mehr da bin. Gott will nicht verdrängen, Gott will durchdringen. Ah, habe ich das? Nein, das habe ich nicht. Ah, okay. Gott will mich nicht verdrängen, Gott will mich durchdringen. Und da bin ich als Person auch immer noch da. Und ich glaube auch, das ist etwas, was wir als Individuum im Teil dieses Leibes lernen dürfen, immer wieder und immer neu. Das ist ja komischerweise ein großes Thema, gesellschaftlich, aber auch in den Gemeinden, dass unser Selbstwertgefühl oft ein sehr negatives ist. Gott ist für mich, bin ich das denn auch? Kann ich das nehmen? Wenn Gott für dich ist, wie kannst du dann gegen dich sein? Vielleicht fehlt es mir noch an Liebe für mich selbst. Wenn ich mich diesem Problem nicht stelle, dann werde ich entweder hochmütig oder ich werde unterwürfig. Und auch hier, mein innerer Garten braucht Pflege. Glaubst du, wenn du jetzt in den Spiegel schaust, dass du voll und ganz geliebt bist? Probiert das mal aus, wenn ihr nach Hause kommt oder hier auf Toilette geht. Mal in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ja, ich bin voll und ganz geliebt. Glaubst du, dass Gott Lust auf dich hat? Psalm 19, Vers 20, Gott hat seine Lust an mir. Wir haben ja unsere Lust am Herrn, das ist ja auch gut und christlich. Aber Gott hat seine Lust an mir. Gott hat seine Lust an dir. Das spricht er seinem Volk zu, ich habe meine Lust an dir. Zephania 3, ich freue mich, ich jubel über dich. Das spricht er seinem Volk zu. Über Jerusalem ruft er das aus. Und wir haben dieses tolle Privileg, dass wir durch Jesus zu seinem Volk gehören. Und er freut sich über uns, ganz persönlich. Jesus ist es nicht wichtig, dass wir dies und das alles richtig machen. Ihm ist wichtig, dass wir wesentlich werden. Als Glied seines Leibes, bis es aus allen Knopflöchern kommt, dass wir wesentlich werden. Und das heißt auch, dass ich mich wahrnehme. Ich liebe die deutsche Sprache, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, aber wahrnehmen, das, was in mir ist, anerkennen, das sind die Stärken und die Schwächen, dass ich sie liebevoll anerkenne und annehme in mir und sage, ja. So bin ich und bei den Schwächen kann ich sagen, Jesus, du weißt es, das ist die Wahrheit und dann kann Veränderung stattfinden, weil ich die Wahrheit immer mehr erkennen möchte, die du bist. Tiefer mit Gott gehen, Einsicht zu mir selbst bekommen. So sieht es aus im Moment in mir, Herr, das ist die Wahrheit, dann ist Veränderung möglich. Ich weiß nicht, ob ihr Aus der Psychologie gibt es die Lebensanalysefragen. Wie sehe ich mich? Wie sehe ich die Welt? Wie denke ich, dass die Welt mich sieht? Wozu tue ich eigentlich, was ich tue? Weil er davon ausgeht, dass jeder Mensch etwas tut, um etwas zu erreichen, bewusst oder unbewusst. Und ich finde interessant, da mal hineinzuschauen und den Weg mit Jesus zu gehen. Und von einer Schwester aus einer Schwesternschaft habe ich mal gehört, Jesus möchte alle Kammern in unserer Seele mit dem Evangelium erreichen, dass sie heil werden, dass wir frei werden darin. Und wenn es manche Punkte in meinem Leben gibt, wo das noch nicht so ist, naja, dann ist das Evangelium vielleicht noch nicht in alle Kammern gekommen. Und das ist ein Weg, den es sich lohnt zu gehen. So, wie kommt das nun zusammen, diese drei Ebenen? Der Haupt, das Haupt. Das Haupt, der Leib, die Glieder. Der Leib wächst durch das Wachsen der Glieder, wie beim Körper auch, im Du, im Wir, im Ich, in der Liebe, schreibt Paulus am Ende. Und jetzt kommt eine Spannung in uns auf, denn die Frage ist, ja, ist es jetzt nun mehr Du oder ist es mehr Wir? Komme ich überhaupt noch vor oder ist es nur ich? Und deswegen dieses Bild von der Gratwanderung, es ist eine gesunde Gratwanderung. Damit ich nicht links runterfalle, springe ich ja nicht automatisch auf die rechte Seite und falle dort runter. Wer von euch schon mal Bergwandern war, der weiß, solche Felsen gibt es da auch, wo ich einfach gucken muss, dass ich in guter Weise den Mittelweg finde und nicht auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd falle, um mal bei diesem Bild zu bleiben. Es ist nicht nur du und es ist nicht nur ich, dann wird es zum Wir. Wenn ich auf dieser Gratwanderung mich befinde und dort bleiben kann, nicht zur einen oder zur anderen Seite ausschere, sondern die Balance halten kann, Haltung bewahren. Eine innere Haltung. Die Spannung zwischen Kollektiv und Individuum aushalten. Die Spannung zwischen Stärken, Erfolgen, Wundern und auf der anderen Seite, das ist ja auch da, Verletzungen, Unfähigkeiten und Schwächen. Das nehmen wir gerne wahr und nehmen wir schnell wahr bei dem anderen. Dem Haupt geht es darum, dass der Leib wesentlich wird, ja, dass er wahrhaftig wird. Sein Wesen, dass sich sein Wesen in den Gliedern ausdrückt. Und wenn ich schwach bin, ja, dann sage ich, dass ich Hilfe brauche. Und wenn ich stark bin, ja, dann biete ich meine Hilfe an, weil so der Leib funktioniert. Bei uns in Krachheim pflegen wir in mehreren Gruppen eine sogenannte Wie geht's mir Runde. Das ist, wenn wir als Lebensgemeinschaft Zeiten miteinander haben oder wenn wir uns im Leitungsteam treffen, dann machen wir am Anfang immer erstmal eine Wie geht's mir Runde. Da darf jeder sagen, wie es ihm gerade geht, das wird nicht kommentiert. Und am Ende beten wir, um das Ganze nochmal auch vor Gott zu bringen. Aber es ist wichtig, dass wir diese Wie geht's mir Runden haben, damit wir nicht, ich nenne das mal so, fromm darüber gehen, sondern wirklich sagen, so sieht es gerade in mir aus, damit wir miteinander darin umgehen können, damit Gott damit umgehen kann. Und das schafft eine Offenheit. Und da kommen Kollektiv und Individuum zusammen. Das schafft auf einmal ein ich sag mal, Teamverständnis oder ein Gefühl von Gemeinschaft. Und das heißt auch manchmal, dass ich die Spannung aushalten muss, die bei einem anderen gerade da ist. Dass sich die Person vielleicht gerade nicht gut fühlt, nicht wohl fühlt. Manchmal hat das ja vielleicht auch mit mir zu tun. Aber die Spannung auszuhalten, das tut gut, das verbindet. Und auch hier ist es eine gesunde Gratwanderung, damit ich nicht dann auf der anderen Seite vom Pferd falle, weil wenn es nur noch darum geht, wie es mir geht, dann hat es auch irgendwie eine Schieflage. Es ist eine beständige Dynamik. Und Ulrich Wilkens hat es mal so ausgedrückt, niemand in diesem Leib ist bedeutungslos. Sei es der Liebe bedürftig ist, als auch der, an dessen Verhalten es hängt, dass einer der Liebe Bedürftige diese auch empfängt. Ich lese es nochmal, ist ein bisschen kompliziert. Niemand in diesem Leib ist bedeutungslos. sei es der, der der Liebe bedürftig ist, als auch der, an dessen Verhalten es hängt, dass ein der Liebe Bedürftiger diese auch empfängt. Und mal bin ich der eine, mal bin ich der andere. Ich habe uns zum Schluss, damit es ein bisschen praktischer in unserem Leben werden kann, ein paar Punkte aufgeschrieben, die uns helfen und die uns hindern, dass wir das miteinander leben können. Etwas, was uns hilft, immer wieder, und wir müssen es immer wieder einüben, ist Dankbarkeit. Komischerweise ist Dankbarkeit so ein Ding, was auch nicht vom Himmel fällt. Ich war im Januar dieses Jahr in Madagaskar und da haben die Leute echt wenig, gehört zu den 10 ärmsten Ländern der Welt. Und auch dort wird über das Thema Dankbarkeit geredet. Da werden Predigten gehalten, wie dankbar die Leute sein können für das, was sie haben. Jetzt denke ich mir natürlich als jemand, der aus Deutschland kommt, aber egal wie viel man hat, es ist immer die Gefahr, dass ich nicht dankbar bin. Und das ist etwas, was ich einüben muss. Und ich gebe euch eine kleine Challenge, eine Herausforderung für die Woche. Nehmt euch mal eine Person, bei der es euch schwerfällt, mit ihr umzugehen. Und sucht euch 3 Punkte, für die ihr dankbar seid bei dieser Person. Denn es gibt niemanden, wo es nichts gibt, wo man nicht dankbar für sein kann. Also, Dankbarkeit. Verbunden mit Dankbarkeit ist Gottvertrauen. Wir haben bei uns in Kraheim einen Wert, den wir Dankbarkeit nennen, den wir folgendermaßen beschrieben haben. Wir sind überzeugt, dass eine dankbare Haltung eine positiv verändernde Wirkung auf unseren Alltag und unser ganzes Leben hat. Sie weitet unseren Blick für die Fülle, die uns umgibt. Sie richtet unser Herz auf Gott aus, unseren Schöpfer, von dem uns alles Gute geschenkt wird. Dankbarkeit gibt uns Zuversicht und lässt unser Vertrauen in Gottes Wege und Möglichkeiten wachsen. Also, dass ich selbst in den sehr herausfordernden Situationen, manchmal sind es auch Personen, Gott immer noch dankbar sein kann, mich einübe, dass er zum Beispiel alles in der Hand hält, dass seine Wege Möglichkeiten sind, nicht Unmöglichkeiten. Demgegenüber steht Bitterkeit oder eine innere Haltung von, der andere will mir was Böses. Und vielleicht überprüft ihr euch mal, das kann ganz schnell passieren, wenn Misstrauen wächst, wenn verschiedene Situationen entstehen, dann ist unser Grundgefühl dem anderen gegenüber, der will mir eigentlich was Böses. Und ich gehe mal davon aus, eigentlich tun wir alle unser Bestes. Eigentlich will ich dem anderen nichts Böses. Aber unsere Grundhaltung ist schnell, wenn wir in solche Konflikte kommen, der will mir was Böses. Und das steht dem gegenüber, dass ich mich übe in Dankbarkeit. Immer wieder die Entscheidung zur Liebe. Für mich, für Gott, für andere. Beziehung zu Jesus darin pflegen und mein Herz für ihn öffnen. Nicht im Sinne von, okay, was soll ich jetzt machen? Sondern Jesus, ich brauche deine Nähe und deine Gegenwart, damit ich verändert werde. Und dann kann ich auch die Entscheidung zur Liebe immer neu treffen. Nicht schnell aufgeben, sondern sagen, es geht immer was. Es ist immer der Weg der Vergebung und vielleicht der Versöhnung offen. Das sollte eine Grundhaltung sein. Demgegenüber stehen Stolz, Neid oder eben auch schleichende Resignation, dass ich sag mal, aufgebe und sage, oh. Was dann passiert auf lange Sicht ist, ich mache mich zum Opfer der Situation. Das ist nicht gut. Das macht uns nieder. Auf persönlicher Ebene, ihr könnt vielleicht sehen, oh, habe ich dann auch so einen roten Punkt, wenn ich hier so mache? Ah ja, also, das ist auch die Ebene des Hauptes, Gott vertrauen. Das ist die Ebene des Leibes, mein Gegenüber. Und dann kommt auch die Phase, mich selbst zu hinterfragen. Ich habe da mal zugeschrieben, Challenge accepted, also Herausforderung angenommen. Zu sagen, mich zu hinterfragen ist nichts Negatives, sondern etwas Positives. Das heißt jetzt nicht, wir sollen uns ständig und überall hinterfragen, aber die Offenheit zu lassen, dass ich mich selbst auch hinterfrage in meinen Handlungen. Wie handle ich eigentlich? Ist das gut? Führt das zum Leben, wie ich handle? Was versuche ich eigentlich zu erreichen mit dem, was ich tue? Ist das auferbauend für mich? Ist das auferbauend für andere? Also mich selbst in positiver Weise zu hinterfragen und zu sehen, mich selbst darin zu erkennen, ist nichts Negatives, sondern eigentlich ein Weg der Entwicklung, was Positives. Demgegenüber, ich habe es mal beides hingeschrieben, wenn meine Basis auf Emotionen beruhen oder wenn ich gar keine Emotionen zulasse. Im Hinterfragen kommt beides zum Vorschein, da kommen auch meine Gefühle raus. Und wenn ich mein Leben gestalte nur auf Emotionen, dann werde ich feststellen, dass ich schnell ins Schwanken gerate und dass es auch keine Stabilität für eine Gemeinschaft ist. Wenn ich aber gar keine Emotionen zulasse, dann werde ich hartherzig. Mir selbst gegenüber und vor allen anderen gegenüber. Und wir merken das, andere merken das, wenn jemand gar keine Gefühle zulassen kann. Und dann wird es schwer, mit so einer Person umzugehen. Sich selbst hinterfragen. An mir kann es nicht liegen, der andere muss sich verändern. Das ist auch so eine Haltung, die uns nicht gut tut. Ich glaube, das waren jetzt alle Folien. Ja. Ich würde gern zum Ende noch beten. Jesus, wir danken dir. Du bist der Herrscher, du bist eingesetzt als Herrscher über alles, was im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist. Und wir bekennen, Jesus, dass du es in der Hand hast. Herr, wir danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir der Leib sind, den du zusammengestellt hast mit den vielen Gliedern. Danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der nahe kommt. Danke, dass du unsere Herzen veränderst, Herr, und wir bitten dich, dass dort, wo noch Kammern sind in unserer Seele, in unserem Sein, die das Evangelium noch brauchen, durchdringe du mit deinem Heiligen Geist, Herr, dass wir frei werden. Herr, dass wir gestärkt werden, dass der ganze Leib stark wird und ein Ausdruck ist in dieser Welt für dich. Herr, wir bitten dich, dass du sichtbar wirst in uns und unter uns und in dieser Welt und dass die Menschen sehen, dass der Vater dich gesandt hat und dass du sie so liebst, wie du ihn liebst. Amen.